HR Info. Kultur.
Im Mai 2013 begann in München der größte Strafprozess in Deutschland seit der Wiedervereinigung. Mehr als 5 Jahre später, im Juli 2018, wurde das Urteil im NSU-Prozess gesprochen. 5 Angeklagte wurden für schuldig befunden, die Terrororganisation NSU gegründet oder unterstützt zu haben. 4 Journalistinnen und Journalisten der Süddeutschen Zeitung haben die vielen Verhandlungstage lückenlos verfolgt und die Aussagen mitgeschrieben. Aus diesen Mitschriften ist ein umfangreiches Protokoll entstanden, das jetzt als Bühnenstück im Theater im Fridericianum in Kassel gezeigt wird. Der NSU-Prozess, die Protokolle, so heißt dieses Stück. Janis Knorr hat zusammen mit der Dramaturgin Petra Schiller die Protokolle in Szene gesetzt.
Wir versuchen einen Dreischritt zu machen, dass wir uns erst quasi auf Kassel konzentrieren. Dann möchten wir in einem Versuch starten, die komplette Dimension des Falls zu greifen und im dritten Schritt uns Fragen auszusetzen, was kann man jetzt eigentlich lernen aus dem NSU-Prozess.
Wir sprechen mit Janis Knorr darüber, was die Idee seiner Inszenierung der NSU-Protokolle in Kassel ist. Außerdem im Programm der Kulturtipp. Wir schicken Sie unter anderem zu einer Ausstellung, die sich mit Insekten in der zeitgenössischen Kunst beschäftigt. HR Info Kultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Der erste Sprengstoffanschlag des nationalsozialistischen Untergrunds NSU fand im Januar 2001 in Köln statt. Er sollte ein Fanal setzen gegen Zuwanderer. Sein Opfer Mahsa M., Tochter eines aus dem Iran stammenden Lebensmittelhändlers in Köln. Damals 19 Jahre alt. Am 6. April 2006, ein Donnerstag, wurde in Kassel Halit Yozgat ermordet. Er betrieb ein Internetcafé in der Stadt. 2 von 10 Opfern des NSU. Im Prozess erklärte Mahsa M.:
Der Weihnachtskorb mit der Geschenkdose war in der Weihnachtszeit bei uns abgegeben worden. Am 19.01.2001 war ich zufällig in unserem Laden. Die Geschenkdose lag hinten im Büroraum. Ich war neugierig, was drin ist. Ich habe die Dose leicht aufgemacht und eine blaue Campinggasflasche gesehen. Ich habe den Deckel wieder zugemacht und dachte, das ist ein komisches Geschenk. Dann habe ich mich gebückt, um etwas zu suchen. In dem Moment ist die Bombe explodiert. Es war ein lauter Knall, ein helles Licht, dann war alles dunkel. Ich hatte Schmerzen und konnte nichts sehen. Ich konnte auch erstmal nicht atmen, nicht schreien, nicht reden. Meine Eltern haben mich nach draußen getragen. Dann wurde ein Rettungswagen alarmiert. Schon nach der Explosion hatte ich wahrgenommen, dass meine Augen sozusagen zugeschmolzen waren. Ich habe sie einfach nicht mehr aufgekriegt. Ich habe mitbekommen, dass Haare und Gesicht verbrannt waren. Ich wurde, glaube ich, 1,5 Monate im Koma gehalten, auch wegen einer Lungenentzündung. Dann wurde ich schrittweise aufgeweckt. Einen Spiegel habe ich erstmal nicht bekommen. Ein paar Wochen später habe ich mein Gesicht zum ersten Mal gesehen, als ich allein auf die Toilette gegangen bin. Da bin ich einfach nur erschrocken. Ich hatte keine Haare mehr und Schnittwunden im ganzen Gesicht. Das war das Schlimmste. Außerdem waren beide Trommelfelle zerfetzt, sodass insgesamt 4 Operationen nötig wurden. Dann hatte ich noch Narbenkorrekturen. Das Schwarzpulver war im ganzen Gesicht verteilt. Die Narben konnten nie ganz entfernt werden, womit ich leben muss und kann. Man wird tagtäglich darauf angesprochen, was ist denn mit dir passiert?
Und der Vater des in Kassel ermordeten Halit Yozgat führte vor Gericht auf, welche Auswirkungen der Anschlag auf seine Familie hatte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich bin Ismail Yozgat, der Vater des 21-jährigen Halit Yozgat, der unschuldig in Deutschland getötet wurde. Mein einziger Sohn wurde am 6.4.2006 durch 2 Kugeln in den Kopf erschossen. Er verlor sein Leben in meinen Armen. Wenn ich nach dem Mord zum Einkaufen in die Stadt fuhr, haben uns die Leute, egal ob Deutsche oder Türken, böse angeschaut. Als seien wir schlechte Menschen. Wir sollen Drogen verkauft, Geldwäsche betrieben haben. Es hieß, unser Sohn wurde deshalb erschossen, weil wir krumme Geschäfte betrieben haben. Auch die Zeitungen schrieben das. Wenn wir in Urlaub in die Türkei fuhren, hörten wir auch dort die gleichen Dinge. Aber wir sind eine aufrichtige Familie und haben all diese Beschuldigungen nicht verdient.
Aussagen von 2 Betroffenen der Anschläge des NSU vor Gericht. Protokolliert von 4 Journalistinnen und Journalisten der Süddeutschen Zeitung. Offizielle Gerichtsprotokolle gibt es nicht von diesem Prozess. Die Mitschriften geben nicht eins zu eins das im Gerichtssaal Gesagte wieder, sondern sie sind verdichtet. Und dennoch sind sie beeindruckend. Diese Protokolle werden in Kassel ab dieser Woche im Theater im Fridericianum aufgeführt. In Szene gesetzt von der Dramaturgin Petra Schiller und dem Regisseur Janis Knorr. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und habe ihn zunächst gefragt, welchen Schwerpunkt Sie bei der Inszenierung in Kassel setzen wollen.
Naja, wir haben erstmal angefangen, diese Prozesstage durchzuarbeiten und sind dann relativ schnell drauf gekommen, dass wir uns natürlich einen besonderen Fokus auf den Kasseler Fall legen wollen, der natürlich auch sehr spannend dahingehend ist, dass er der einzige Fall ist, in dem es Zeugen gab, die befragt werden.
Also der Kasseler Fall, das war der Mord an Halit Yozgat.
Genau. Und wir haben versucht, oder wir versuchen einen Dreischritt zu machen, dass wir uns erst quasi auf Kassel konzentrieren. Dann möchten wir in einem Versuch starten, die komplette Dimension des Falls zu greifen und im dritten Schritt uns Fragen auszusetzen, was kann man jetzt eigentlich lernen aus dem NSU-Prozess.
Eine Sache, die mir bei den NSU-Protokollen aufgefallen ist, schon damals, als sie erschienen vor ein paar Jahren, ist ja dieses Juristensprech, diese erschütternde, nüchterne Darstellung über die übelsten Morde und eine Distanziertheit, die erschreckend ist. Wie dürfen wir uns das Theaterstück der NSU-Prozess in Kassel vorstellen? Ist das wie ein Gerichtsdrama?
Wir haben alles versucht, um in kein Gerichtsdrama zu kommen. Natürlich bleiben die Texte aber die sie sind, nämlich sehr juristisch, sehr trocken. Und wir haben versucht, einen guten Umgang damit zu finden, weil, glaube ich, gerade dieses Juristische, dieses Trockene, ein nicht auszuklammernder Faktor dieser Prozesse ist und auch ein wichtiger Faktor dieser Prozesse ist. Aber wir haben sie natürlich versucht, sinnlich auf die Bühne zu bringen, sodass man nicht jetzt 2 Stunden Barbara Salisch zuguckt, sondern auch einem sinnlichen Theaterabend.
Am NSU-Prozess, der sich ja über 5 Jahre hinzog, waren sehr viele Menschen beteiligt. Die passen ja alle irgendwie nicht auf die Bühne des Theaters im Fridericianum. Wie haben Sie das gelöst?
Wir haben versucht, Themengebiete zu finden für Schauspieler, weil natürlich auch nicht bei jedem Prozesstag alle diese Leute anwesend sind, sondern wir immer von den Sprechenden an dem Prozesstag ausgehen und haben Themengebiete gefasst für ein 8-köpfiges Ensemble, jeweils Menschen, die da im Prozess aufgetreten sind, die Stimme geben, je nachdem, wer anwesend ist. So haben wir zum Beispiel einen Schauspieler, der nur alle Leute vom Verfassungsschutz spricht oder einen Schauspieler, der versucht, den Opfern eine Stimme zu geben oder ein Sprachrohr zu sein. Und so haben wir das gelöst und aufgeteilt und sind dabei auf 8 Personen gekommen.
Aber ich verstehe Sie dann schon richtig. Das heißt, Sie haben diese Protokolle nicht irgendwie umgeschrieben, sondern Sie haben sie wortwörtlich übernommen.
Genau, wir haben keinen Fremdtext drin und bedienen uns nur aus den 5 Bänden die 2000 Seite von der SZ-Redaktion.
Der Süddeutschen und den 4 Journalisten, genau, die das geschrieben haben. Der Prozess gegen die 5 Angeklagten des NSU hat ja viele Fragen offen gelassen, gerade zum Beispiel die Rolle des Verfassungsschutzes beim Mord an den Kasseler Halit Yozgat. Versucht Ihr Stück, diese offenen Fragen aufzugreifen und eventuell auch Antworten zu geben?
Nee, Antworten können wir keine geben, weil wir haben uns durch diesen Prozess gearbeitet und am Anfang hatten wir alle, glaube ich, den Anspruch, immer was lösen zu müssen oder zu können. Aber es ist einfach nicht möglich, weil es sind Dinge, die sind nicht geklärt. Und da werden wir mit dem Theater es nicht schaffen, die plötzlich investigativ aufzudecken. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe als Künstler, glaube ich, ganz fest daran, jetzt da strafrechtlich irgendwas aufzudecken oder aufzulösen. Aber wir können einen Fokus verlegen, einen neuen Fokus schaffen und im besten Fall schaffen, dass man sich nochmal neu damit auseinandersetzt und vielleicht für sich selber auf eine Art von Antwort kommt. Aber wir versuchen jetzt nicht unsere Meinung als Antworten dem Zuschauer anzutragen.
Der Mordfall an Halit Yozgat ist in Kassel ja nicht vergessen und die Wunde, würde ich sagen, ist ja durch den Mord an den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ja wieder aufgerissen worden. Hat das Einfluss gehabt auf die Bearbeitung der NSU-Protokolle?
Definitiv, weil wir gestartet haben mit den Proben, als wir noch dachten, wir machen es als Wiederaufleben lassen der Prozesse, nachdem das Urteil gesprochen wurde und das nicht vergessen lassen. Und dann kam der Mord an Herrn Lübcke. Und natürlich brennt sich da dann nochmal eine neue Aktualität in das Thema rein. Und wir versuchen auch, ihn so würdevoll und ehrenvoll wie möglich mit einzubringen.
Es wird ja nicht nur gespielt bei diesem Stück auf der Bühne des Theater im Fridericianum, sondern es wird auch ein Begleitprogramm geben. Was ist da geplant?
Wir haben unter anderem, sind wir in Kontakt mit Anwälten, die tatsächlich dabei waren bei den Prozessen und versuchen, also es ist auch noch ein lebender Prozess, der ist noch nicht abgeschlossen und versuchen, diese zu Nachgesprächen zu bringen. Und so versuchen wir über die Spielzeit und auch hoffentlich die Spielzeit darauf, immer wieder interessante Gespräche zu dem Thema anbieten zu können, dass man als Zuschauer danach noch die Möglichkeit hat, sich darüber eingehend zu unterhalten mit Leuten, die auch dabei waren oder die sich näher mit dem Thema befasst haben.
Sagt Regisseur Janis Knorr. Er bringt zusammen mit der Dramaturgin Petra Schiller die Protokolle über den NSU-Prozess auf die Bühne. Im Theater im Fridericianum in Kassel. Aufführungen gibt es bis zum 10. November. Herr Knorr, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg.
Schönen Tag noch.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Wie und zu welchen Gelegenheiten soll eine Gesellschaft sich ihrer Toten erinnern? Diese Frage stellt sich nicht nur im Zusammenhang mit den Morden des NSU hierzulande. Diese Frage stellt sich in diesen Tagen auch vermehrt in den USA. Denn 18 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ist dort eine Generation herangewachsen, die wenig über jene Ereignisse weiß oder sie nur vom Hörensagen kennt. Die New Yorkerin Christy Kiernan Burial findet diese Entwicklung nicht gut und hat aus diesem Grund 3 Kinderbücher veröffentlicht, in denen sie sich mit den Ereignissen des 11. September beschäftigt. Vor allem das Schicksal der Feuerwehrleute und Polizisten greift sie dabei auf. Peter Mücke berichtet.
Der 11. September 2001 bestimmt die US-amerikanische Politik bis heute. Doch in den Klassenzimmern spielen die Anschläge von damals kaum eine Rolle, sagt Christy Kiernan Burial. 18 Jahre danach gibt es eine ganze Generation, die so gut wie nichts über diesen Tag weiß. Das liegt daran, dass viele Kinder in der Schule nichts darüber lernen. In jedem Bundesstaat, in jeder Stadt wird anders damit umgegangen, aber letztlich liegt es immer an den einzelnen Lehrern oder deren Vorgesetzten, ob das Thema behandelt wird. Das ist ein Grund, warum die gebürtige New Yorkerin vor einem Jahr angefangen hat, Kinderbücher über 9/11 zu veröffentlichen. Der andere ist ihre eigene Familiengeschichte. Ihr Vater war Feuerwehrmann in New York und seit einem Monat im Ruhestand, als die Flugzeuge ins World Trade Center rasten und er, wie viele andere, reaktiviert wurde.
The first book is really a telling of
Das erste Buch geht um die Erlebnisse meines Vaters am 11. September, wie er von den Anschlägen erfahren hat, wie er zum Ground Zero gekommen ist, wie er dort mit einem Team den letzten Lebenden rausgebracht hat. Und diese Geschichte erzählt er in dem Buch zum ersten Mal seinen Enkeln. Inzwischen sind 3 Bücher in der sogenannten Discovering Heroes-Reihe erschienen, übersetzt Helden entdecken. Die Erzählweise ist dabei immer ähnlich. Das kann für den deutschen Leser zuweilen etwas kitschig sein. Amerikanische Heldengeschichten, die beim US-Publikum allerdings gut ankommen. Ich erzähle die Geschichten aus der Sicht der Kinder. Die Hauptfiguren sind immer Enkelkinder und ihre Großeltern. Und die Geschichten entfalten sich nur dadurch, dass die Kinder Fragen stellen, neugierig sind. Und ich glaube, dass das heute wichtiger ist denn je, dass Kinder Fragen und diese vielen interessanten Geschichten entdecken, die es überall gibt. Die Bücher sind für Kinder zwischen 7 und 11 Jahren geschrieben. Aus diesem Grund geht es darin auch weniger um die Anschläge selbst, sondern um die Reaktion der New Yorker darauf.
There was so much goodness that day.
Es gab so viel Hilfsbereitschaft, die sich am Ende durchgesetzt hat. Keiner wusste, was los war. Jeder hat dem anderen geholfen. Das war schon phänomenal. Das ist das, was mir von diesem Tag in Erinnerung geblieben ist. Das ist das, was zukünftige Generationen daraus lernen sollten. Amerika hat an diesem Tag zusammengestanden, so wie wir uns das eigentlich gar nicht hätten vorstellen können. Und das ist, was zählt. In dem gerade erschienenen 3. Band thematisiert die Autorin auch das Schicksal der Helfer. Immer mehr sind in den Jahren nach dem Anschlag erkrankt, inzwischen 2400 an den Folgen ihres Einsatzes gestorben. Immerhin hat der US-Kongress nach langem Hin und Her entschieden, den Hilfefonds für Opfer dauerhaft mit Geld auszustatten. Und pünktlich zum 18. Jahrestag hat nun auch der New Yorker Gouverneur Cuomo entschieden, dass alle öffentlichen Schulen im Bundesstaat am 11. September eine Schweigeminute einlegen müssen.
Kinderbücher gegen das Vergessen des 11. September 2001. Peter Mücke berichtete. Wenn einer in die Seele der Menschen in den USA blicken konnte, dann war er das, der aus der Schweiz stammende Fotograf Robert Frank. Als junger Mann kam er in die USA und fotografierte bei seinen Reisen durch das Land die Menschen auf eine für damals völlig neue Art und Weise. Spontan, unverstellt, schwarz-weiß, dokumentarisch. Daraus entstand das Fotobuch The Americans, das zum Klassiker wurde und viele andere Dokumentarfotografen beeinflusste. Ein Nachruf auf Robert Frank von Antje Passenheim.
You have to be quick and you have to have the camera with you all the time ready to.
Du musst schnell sein und die Kamera immer parat haben, um abzudrücken. Das Motto des Mannes, der Amerika in die Seele geblickt hat.
It's a big country, you know, there's a lot.
Es ist ein großes Land. Es ist wunderbar, es zu bereisen. Nur so lernst du etwas über das Land.
I mean, that's how you learn about the country.
Robert Frank hat es mit seiner Kamera erfasst. The Americans heißt das Ergebnis seiner Reisen. In dem Schwarz-Weiß-Fotoband hat er das Land und seine Bewohner abgebildet wie kein Fotograf vor ihm. Spontan, unverstellt und echt. Die schwarze Nanny mit dem weißen Baby in South Carolina, das reglose Paar auf der Straße in Tennessee, der Rodeo-Mann, der sich seine Zigarette in New York anzündet. Die amerikanische Flagge, die den Zuschauern einer Parade ihren Blick aus dem Fenster versperrt. Franks Bilder haben die Ästhetik des Fotografierens in den USA revolutioniert. Als alter Mann zeigt er in einem Film des San Francisco Museum of Modern Art eines seiner Lieblingsbilder.
I think this is near Flagstaff, Arizona, somewhere. There was an accident on the road.
Ich glaube, es war bei Flagstaff, Arizona. Ein Autounfall. Fassungslos blicken fünf Menschen auf eine abgedeckte Leiche am Wegrand. Es ist ein sehr starkes Bild, denn es zeigt Leben und Tod. Mit 23 Jahren war der gebürtige Schweizer in die USA gekommen, traf dort auf die Autoren Jack Kerouac und Allen Ginsberg. Das waren meine Freunde, es waren Beatniks, die den Wandel nach Amerika gebracht haben. Und die den Fotografen mit dazu inspiriert haben, auch Filme zu machen. Sein erstes Werk, Pull My Daisy, greift eine Szene aus Kerouacs nicht vollendetem Theaterstück The Beat Generation auf. Ein Eisenbahnarbeiter und seine Frau laden einen Bischof zum Dinner, als plötzlich seine Bohemian-Freunde kommen und den Abend aufmischen.
Early morning in the universe.
Frank drehte rund 30 Filme, alle unabhängig und ohne Budget. Aus seiner ersten Ehe hatte er zwei Kinder. Sein Sohn erkrankte an Schizophrenie und nahm sich das Leben. Seine Tochter Andrea verunglückte tödlich bei einem Flugzeugabsturz. Seit 1969 lebte Robert Frank mit der Malerin June Leaf zusammen, die er später heiratete. Er lebte mit ihr in Manhattan und im kanadischen Nova Scotia in einem Fischerhaus. Frank liebte die Abgeschiedenheit. Es ist die Einsamkeit, von der er stets undramatisch in seinen Fotos erzählt hat.
Der Fotograf Robert Frank ist diese Woche in Nova Scotia in Kanada im Alter von 94 Jahren verstorben. Sie war ihrer Zeit weit voraus, die Pianistin Clara Schumann. Und sie verbindet viele Facetten. Sie war die Frau des Komponisten Robert Schumann, eine europaweit bekannte Künstlerin, Komponistin, Mutter von 8 Kindern und eine starke Persönlichkeit und somit Vorbild für viele Generationen. Und sie war auch Lehrerin. Vor allem während ihrer Zeit in Frankfurt am Hochschen Konservatorium hat sie unzählige Pianistinnen und Pianisten in die Welt entlassen. In dieser Woche wäre Clara Schumann 200 Jahre alt geworden.
Frankfurt am Main 1878. Es ist der große Coup. Dem Hochschen Konservatorium gelingt das, was Städte wie Berlin oder Stuttgart bis dahin vergeblich versucht haben. Die Schumann kommt in die Stadt am Main, ans neu gegründete Musikinstitut, um eine Stelle als Klavierdozentin anzutreten. Ein enormer Prestigegewinn. Schließlich verkörpert die große Pianistin im In- und Ausland ein Stück deutsche Musiktradition. Über ein halbes Jahrhundert steht die 59-jährige Clara Schumann zu dem Zeitpunkt im Rampenlicht. Gut 14 Jahre lang wird sie am Konservatorium unterrichten. Knapp 70 Schülerinnen und Schüler und weitere 60 privat. Oft auf Konzertreisen, sagt Gudrun Franke, Klavierprofessorin aus Leipzig.
Sie musste die Schüler nicht suchen. Die sind also wirklich zu ihr gekommen. Man wollte einfach wissen, was ist denn ihr Geheimnis, dass sie so spielen konnte. Und das war wirklich fast in allen Städten so.
Im Clara-Jubiläumsjahr hat Gudrun Franke mit Studierenden der Leipziger Musikhochschule die Arbeit von Clara Schumann als Pädagogin untersucht. Claras Ruhm lockt unzählige Bewerber nach Frankfurt. Allein ein Drittel der Schüler kommt aus England, wo die Pianistin regelmäßig konzertiert. Ein weiteres Drittel aus dem europäischen Ausland, ein Drittel aus Deutschland. Und nicht nur das, auch befreundete Musiker wie Johannes Brahms und den Geiger Josef Joachim zieht es nach Frankfurt, um mit Claras Meisterschülern zu proben oder neue Kompositionen auszuprobieren. Clara Schumann hat den Rang einer ersten Lehrerin. Sie ist die einzige Frau am Konservatorium, abgesehen von ihren Töchtern Marie und Eugenie. Die macht sie zu ihren Assistentinnen. Sie ziehen die Pianisten heran, bereiten sie auf die Meisterin vor. Mit Tonleitern, Etüden, Bachs wohltemperiertem Klavier und Beethoven-Sonaten. Die Schüler ihrer Konservatoriumsklasse darf Clara Schumann selbst aussuchen und bei sich zu Hause unterrichten. Die Schülerin Mathilde Wöhn notiert ihre liebevolle Erinnerung an Madame Schumanns eigenartiges Englisch, an ihre Vorliebe für Maroneneis und eine besondere Angewohnheit.
Zum Beispiel, dass Clara Schumann ihren goldenen Stift, den sie immer in der Hand hatte, in den Fingern drehte, wenn sie mit dem Spiel zufrieden war. Und wenn sie nicht zufrieden war, dann drehte sie ihn nicht in der Hand.
Erzählt die Studentin Caro van der Sanden. Clara fördert nicht nur Konzertpianistinnen und Pianisten, nein, sie sieht ihre Aufgabe auch in der Ausbildung von Pädagogen.
Die Hochschulen in London, wie auch in New York, die spätere Juilliard School oder auch eben das Königliche Konservatorium in London, da war dann sehr auffällig, die ersten Lehrer dort an diesen Schulen, das waren Clara Schumann-Schüler.
Der Pianist Karl Friedberg aus Bingen am Rhein etwa. Überhaupt, Clara vermittelt nicht nur Können, sondern ebnet auch Karrierewege. Vielen Schülern verhilft sie zu einer Anstellung. Manche von ihnen unterrichten am Hochschul Konservatorium. Florence Rothschild zum Beispiel und der italienische Pianist Lazzaro Uccelli.
Die typisch Clara-Schumannsche Schule, wie man sie nennt, mit wesentlichen Elementen eben ihres Stils, des Interpretierens und auch ihrer Methodik, die hat er in Deutschland verbreitet, während ja viele andere Clara-Schumann-Schüler in England eigentlich unterrichteten.
Sagt Charlotte Steppes. Clara ist 73, als sie 1892 ihre Stelle am Hochschen Konservatorium aus gesundheitlichen Gründen abgibt, nach fast 14 Jahren. Auf die Musikwelt hat sie zeitlebens Einfluss genommen, besonders nachhaltig aber in ihrer Frankfurter Zeit.
Dass sie eine starke Person war, das war mir schon immer klar. Aber dass sie eben auch mit so viel Wissen und so viel Geduld und Akribie auch in diesem Feld gewirkt hat und da auch so viel Anerkennung hatte von ihren Schülern, also da war schon irgendwie ein Geist drin, das finde ich schon beeindruckend.
Die Pianistin Clara Schumann hätte diese Woche 200. Geburtstag gefeiert. Adelheid Kleine hat sie porträtiert. Das Institut für Stadtgeschichte Frankfurt zeigt zurzeit eine Ausstellung zu Clara Schumann. Titel: Clara Schumann, eine moderne Frau im Frankfurt des 19. Jahrhunderts. Und mehr Tipps zur Kultur gibt es jetzt von Martin Fass, Direktor des Hessischen Landesmuseums Darmstadt.
HR Info Kulturtipp.
Meine Empfehlung ist ein Besuch im Sinclair-Haus in Bad Homburg. Das Sinclair-Haus ist ein Ort für zeitgenössische Kunst mit dem Thema Kunst und Natur. Aktuell ist hier die Ausstellung Flügelschlag – Insekten in der zeitgenössischen Kunst zu sehen. Mit tollen Arbeiten von Rosa-Marie Trockel, Vroni Schwegler und Akihiro Higuchi. Besonders eindrucksvoll sind die großen Schnaken von Lilly Fischer. Zum Erntedankfest lohnt sich dann ein Besuch auf dem Hofgut Oberfeld. Das ist eine ehemalige Staatsdomäne am Rande Darmstadts. Hier wird am 22. September Erntedankfest gefeiert. Es gibt Speisen aus der hofeigenen Küche und Mitmachaktionen. Wer immer schon einmal einen Acker per Hand bestellen wollte, der kommt hier auf seine Kosten. Und sollte jemand von Ihnen die neue Jugendstilsammlung im Museum Wiesbaden noch nicht gesehen haben, so haben Sie etwas verpasst. Durch die Schenkung Nies verfügt das Museum über eine herausragende Sammlung von über 500 Jugendstilobjekten. Die toll präsentierte Sammlung ist in jedem Fall eine Fahrt nach Wiesbaden wert.
Martin Fass, Direktor des Hessischen Landesmuseums Darmstadt, empfiehlt einen Besuch im Sinclair-Haus Bad Homburg zur Ausstellung Flügelschlag – Insekten in der zeitgenössischen Kunst. Dann zum Erntetag in Oberfeld bei Darmstadt und dem Besuch der Jugendstilsammlung im Museum Wiesbaden. Soweit HR Infokultur. Die Sendung als Podcast finden Sie online auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.